Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich da sein darf. Aus eurer, wie sagt man dazu, Tochtergemeinde, Gemeindeneugründung, Gemeindepflanzung in Viersen. Wir wachsen und gedeihen, wenn auch nicht in dem Tempo, wie ich mir das immer so wünschen würde. Ich wünschte, wir wären schon bei ganz anderen Zahlen, aber so sind Pastoren, die wollen immer Zahlen sehen. Ich musste lernen, das musste mir Gott beibringen. Zahlen sind ja ganz schön, aber die einzelnen Menschen, die sind auch wichtig. Und Gott hat so sein eigenes Tempo, wie er manche Dinge entwickelt. Und er passt sich nicht immer dem an, was ich möchte. Und er segnet auch nicht immer das, wofür ich bete, sondern ich bete eigentlich, Gott, zeig mir, was du möchtest, damit ich das dann tue, weil das wirst du auf alle Fälle segnen. Deswegen freuen wir uns, wir sind immer gut unterwegs in Viersen, wir haben immer wieder Gäste da, wir versuchen Menschen zu erreichen. Wir haben jetzt neuerdings angefangen, ein Café zu machen, einmal im Monat erstmal, Café Together, immer jeden vierten Donnerstag von 15 bis 18 Uhr. Da laden wir alle möglichen, also jeder kann kommen, wer will, wird auch in der Zeitung eingeladen. Für diejenigen, die noch nicht in Viersen waren, wir sitzen mit unseren Nebenräumen mitten in der Stadt, relativ zentral gelegen. Wir haben viel Laufpublikum, wir haben ein schönes Schaufenster, wo Leute immer wieder reingucken. Da haben wir seit gestern auch ein Display stehen, wo wir immer wieder mit Bildern, mit bewegten Bildern auch versuchen, Menschen für Jesus aufmerksam zu machen, mit bestimmten Bibeltexten, mit unseren Veranstaltungen, mit Bildern. Also wir versuchen, Viersen für Jesus zu erreichen. Und ich bin sehr dankbar für alle Unterstützung und auch für alle eure Gebete, die brauchen wir. Ihr denkt über unser Leitbild nach in Krefeld, schon seit längerer Zeit. Und als wir uns so vor, wann war das, anderthalb Jahren, angefangen haben als Älteste darüber zum ersten Mal Gedanken zu machen, noch bevor wir das Thema in die verschiedenen Gemeindeinstanzen reingegeben haben, da dachte ich mir, ja, so schwer kann das ja nicht sein, so ein Leitbild zu finden. Und da, das ist kein Problem. Und dann fingen wir an und dann merkte ich, oh, das ist doch gar nicht so einfach. Und dann ging das los. Der eine sagte was und der nächste meinte, ja, das sehe ich aber so. Wie, du siehst das so? Und dann musste man erstmal anfangen zu reden und zu sprechen und ich habe festgestellt, wie lange wir an Punkten gesprochen haben, von denen ich immer dachte, ist doch eigentlich ganz klar. Aber nach längeren Gesprächen stellte ich fest, das ist selbst für mich nicht ganz klar. Und als ich dann heute das Thema bekam, ich soll wieder über das Leitbild sprechen, über einen neuen Bereich, heute geht es nämlich um unsere Werte, da dachte ich auch, ach, das ist ganz einfach, Werte sind doch kein Problem, kann man mir eben aufschreiben, das ist mir wichtig und fertig. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken und habe festgestellt, ach, so klar war mir das doch noch nicht. Wenn man mal anfängt, über ganz bekannte Themen mal tiefer nachzudenken, dann stellt man fest, oh, so bibelfest bin ich gar nicht, so sicher bin ich mir gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich selber überhaupt meine. Ich lese euch mal vor, was wir da am Anfang geschrieben haben in unserem Leitbild. Das ist der Punkt 4, unsere Werte. Wir haben geschrieben, es ist uns wichtig, dass wir allen Menschen liebevoll, respektvoll und wertschätzend begegnen. Und jetzt kommt die Begründung, weil jeder Mensch als einzigartige Schöpfung Gottes wertvoll ist und ihm Würde verliehen wurde. Wir begreifen uns als eine Gemeinschaft von unvollkommenen Menschen. Mal so weit. Das geht noch weiter. Ich werde nicht über alles heute sprechen, aber das ist so der Kern. Und wir haben es auch schon heute anklingen gehört. Unser Grundgesetz sagt im ersten Artikel, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlicher Gewalt. Und ich habe mich gefragt, wie kommt man eigentlich auf solche Ideen, dass der Mensch eine Würde hat? Wo kommt das her? Warum nicht auch die Tiere? Haben die nicht auch eine besondere Würde? Oder die Pflanzen? Oder die ganze Natur? Die sollen wir doch achten und schätzen. Wieso heben wir diese Würde des Menschen so besonders heraus? Ich möchte mir heute über zwei Aspekte mit euch Gedanken machen. Das eine ist, was sagt die Bibel zum Thema Würde oder Menschenwürde? Sagt sie eigentlich was dazu? Also den Artikel 1 des Grundgesetzes, den finden wir ja so nicht in der Bibel. Sagt sie was dazu? Und das Zweite ist, wenn es denn diese Würde gibt, kann man sie denn dann auch verlieren? Gibt es eine Möglichkeit, seine Würde zu verlieren? Tja, und da muss man erstmal darüber nachdenken, was verstehen wir eigentlich? Was verstehst du eigentlich unter Menschenwürde oder unter Würde? Das wird auch unter unterschiedlichen Kulturen und zu unterschiedlichen Zeiten anders verstanden. Ich weiß nicht, wenn man heutzutage über Würde spricht, dann sagt man vielleicht, ja, das war eine würdevolle Beerdigung. Und der Pastor, der hat das würdevoll gemacht. Was heißt das denn, dass er es würdevoll gemacht hat? Hat er eine besondere pathetische Stimme gehabt, die besonders würdevoll war? Oder hat er sich langsam bewegt, nicht so schnell gelaufen? Es war würdevoll. Er hat dem anderen Respekt gezollt, dem Anlass angemessen. Das ist Würde, oder? Ist das Würde? Was ist dann eigentlich Würde? Was verstehen wir unter Würde? Wir sprechen heutzutage auch manchmal von sogenannten Würdenträgern. Also durch das Amt haben sie eine besondere Würde. Und das gibt bis heute noch so die Bezeichnung in der katholischen und teilweise auch in der evangelischen Kirche für einen Priester, der wird mit Hochwürden angesprochen. Also nicht nur Würde, sondern hohe Würde. Man kann also Würde noch steigern, scheinbar. Also manche Menschen sind würdig und manche sind hochwürdig. Was ist das denn eigentlich, diese Würde? Wir reden davon immer. In der Antike hatte das viel damit zu tun, wo man herkam, wie man geboren war. Das hatte was mit meiner Herkunftsfamilie zu tun. Das hatte was mit meinen Ämtern zu tun. Ob ich irgendwo im Senat gesessen habe oder irgendwo ein besonderes Amt bekleidet hatte. Das verlieh mir eine gewisse Würde. Und wenn wir schon sagen, das verleiht mir Würde, muss man es dann wieder zurückgeben, weil ich habe die Würde ja nur ausgeliehen. Dann gibt man sie also wieder ab. Also wir reden darüber die ganze Zeit. Früher war es auch abhängig von Besitz oder Ruhm. Und vielleicht auch in manchen Kulturen heute noch. Was ist diese Würde? Und was stellen wir uns darunter vor? In Matthäus 8, Vers 8, da kommt ein Hauptmann zu Jesus. Und dann heißt es, dann lesen wir, der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst. Aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und andere Bibelübersetzungen sagen hier nicht, ich bin nicht würdig, sondern die meisten anderen übersetzen, ich bin nicht wert. Oder Lukas 15, ganz bekannt, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn versucht auf eigene Faust glücklich zu werden, nimmt das ganze Erbe, bringt es durch, landet bei den Schweinen. Und dann sagt er in Lukas 15, ab Vers 18, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Und auch hier steht in den meisten anderen Übersetzungen wieder, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein. Ist also Wert und Würde das Gleiche? Kann man das austauschen irgendwie? Nun, ich glaube, es ist nicht das Gleiche. Es gibt zwei Wörter. Aber es hat was miteinander zu tun. Der Wert eines Menschen kommt aus seiner Würde. Stimmt das? Was sagt denn die Bibel dazu? Gehen wir mal ganz an den Anfang. Zurück zu den Anfängen, das ist immer gut, oder? Back to the roots. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Oh, das ist zu weit, oder? Nö, genau da bleiben wir mal. Ein paar Verse weiter. Genesis 1, Abvers 26. Dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Sie sollen über die Fische im Meer herrschen, über die Vögel am Himmel und über die Landtiere, über die ganze Erde und alles, was auf ihr kriecht. Da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie dann und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und über alle Tiere, die auf der Erde liegen. Hier finden wir zumindest für unsere Kultur eigentlich den Grundgedanken, den Ausgangspunkt, warum Menschen Würde haben. Sie sind als Ebenbild Gottes geschaffen. Die Würde liegt in der Ebenbildlichkeit Gottes. David, das haben wir heute Morgen schon gehört, im Psalm 139 beschreibt das so, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Und im Psalm 8, Da wird David ein bisschen philosophisch, macht sich Gedanken. Und er schreibt dann ab Vers 4, wenn ich den Himmel sehe, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du erschaffen und an ihren Ort gesetzt hast, dann staune ich. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Wer ist er schon, dass du dich um ihn kümmerst? Und jetzt kommt's. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Mit Ehre und Würde hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn eingesetzt über deine Geschöpfe, die aus deinen Händen hervorgingen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen begründet seine Würde als Person. Der Mensch, von Gott geschaffen, ist einzigartig, ist einmalig. Und manchmal haben wir es verlernt zu staunen. Ich erinnere mich noch, als wir in der 10. Klasse, glaube ich, war das. Da haben wir das ganze Jahr in Biologie nur das Thema der Mensch gehabt. Wir haben nur den Menschen durchgenommen. Blut, Kreislauf, Knochen, Muskeln, Gehirn, keine Ahnung. Ich fand das zum ersten Mal, fand ich in dem Jahr Biologie interessant. Ich fand das total cool, wie wir Menschen funktionieren. Und auch dann, wenn man da so ein bisschen in die Tiefen reingeht, wie dann die einzelnen, ich weiß gar nicht, wie das heißt, die verschiedenen Stoffe zusammenwirken und aneinander andocken und man braucht dann den Botenstoff, um das zu erreichen. Und das funktioniert auch nur genau so auf die Art. Ich finde das faszinierend. Und dann geht es ja weiter. Jesaja 43, Vers 1 heißt, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Also Gott, der uns gemacht hat, der spricht uns an. Wir sind scheinbar für Gott ein Gegenüber. Kennt ihr das, wenn berühmte Celebrities, also berühmte Leute, an euch vorbeirauschen und die würdigen euch noch nicht mal eines Blickes, geschweige denn, dass sie euch ansprechen. Warum sollten sie auch? Kennen euch gar nicht. Und selbst wenn sie wüssten, wie ihr heißt, interessiert die nicht. Gott spricht uns mit Namen an. Das zeigt doch schon etwas von unserer Würde, die Gott uns verliehen hat, die er uns gegeben hat. Wir haben ein Gegenüber. Und diese Würde unserer Person ist unverfügbar und unantastbar. Niemand darf diese Würde kaputt machen oder dagegen antreten, aber auch wir selber nicht. Auch wir sind verpflichtet, unsere eigene Würde zu achten. Denn wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Also das geht auch zu uns zurück. Jemand hat mal gesagt, es ist schwer, sich selbst zu verachten, ohne Gott zu beleidigen. Der Mensch soll seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Und diese Gottesebenbildlichkeit, die haben wir ja nun alle. Alle Menschen haben das. Und das hat zur Folge, dass wir in diesem Punkt alle gleich sind, die gleiche Würde haben. Egal, wo wir herkommen. Egal, welche Nationalität wir haben, egal, welche Hautfarbe wir haben, egal, welchen Beruf wir ausüben, egal, ob wir reich sind oder ob wir arm sind, egal, ob wir Beziehungen haben oder nicht, egal, ob wir gesund sind oder krank sind, egal, ob wir leistungsfähig sind oder nützlich für die Gesellschaft oder nicht, egal, ob wir Erfolg oder Misserfolg haben, wir haben von Gott Würde verliehen bekommen. Und als Christen sehen wir in jedem Menschen nicht das Produkt des Zufalls. Ja, der Fitteste überlebt, der am besten Angepasste, der hat es halt geschafft. Ja, super, du bist durch, du wirst es wahrscheinlich nicht schaffen. Wir sehen jeden Menschen als Geschöpf Gottes. Und deswegen achten wir ihn auch. Und erst, wenn ich einem Menschen begegne, begegne ich dem Ebenbild Gottes. Und deswegen ist für uns Christen das Recht auf Leben auch unantastbar. Sowohl das Leben, was noch nicht geboren ist, als auch das Leben, was möglicherweise kurz vor dem Ende steht und wo die einzelnen Personen sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern können, wer sie selber sind. Wo sie vergessen haben, wer sie sind. Die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht von unserer Leistungsfähigkeit oder unserer Nützlichkeit für die Gesellschaft in irgendeiner Weise abhängig. Diese Gottesebenbildlichkeit ist ein Status, den wir haben. Das steht fest und das ändert sich nicht. Wir sollen eigentlich als Ebenbild Gottes Gott widerspiegeln. Das ist ja das Ebenbild. Wir sprachen heute davon, in den Spiegel zu gucken. Wir spiegeln eigentlich Gottes Herrlichkeit wider und sollen das auch in die Welt tragen. Gottes Gedanken, Gottes Liebe, Gottes Ordnung auch, sollen wir in dieser Welt leben, indem wir diese Welt sehr gut beherrschen, was wir nicht so gut schaffen. Das ist aber eigentlich unser Auftrag. Und manchmal frage ich mich, wir denken jetzt, ja, ist ja logisch, ist alles klar, ich stimme dir hundertprozentig zu, aber manchmal frage ich mich, ob dieses Nützlichkeitsdenken auch in der Gemeinde Einzug hält. Ich darf das heute mal ein bisschen provokant oder provozierend formulieren. Vielleicht ist das ja auch gar nicht so. Aber ich sage ja nur, ich mache mir Gedanken darüber, ob wir nicht auch in der Gemeinde oft so denken. Es ist ja oft so, gerade in der Leitung, man macht sich so Gedanken, wen wollen wir erreichen, wie können wir Menschen erreichen, wie können wir als Gemeinde wachsen, und dann definieren wir Zielgruppen. Das ist auch alles gut, Zielgruppen sind wichtig, ich muss wissen, ne, wie sind die Menschen, wie kann ich sie ansprechen, welche Sprache sprechen die Menschen. Aber manchmal definiert man auch als gesamte Gemeinde nur eine Zielgruppe, die man erreichen will. Und das ist erstaunlicherweise, wer hätte es gedacht, meistens junge Menschen und junge Familien. Das ist ja ganz logisch. Die wollen wir erreichen, weil wenn die zum Glauben kommen, dann können die auch noch viel für die Gemeinde tun. Die bleiben uns lange erhalten. Als Mitarbeiter, als Spender. Wenn sich jemand auf den letzten Metern seines Lebens bekehrt, naja, dann wächst die Gemeinde ja gar nicht. Da können sich hunderte Leute bekehren, aber wir werden nicht mehr Menschen, weil die alle sterben dann. Und irgendwie, man würde das nie zugeben. Weiß ich. Aber manchmal, ich entdecke das bei mir selber, dass ich überlege, ich fokussiere mich lieber auf die Leute, weil das ist irgendwie nützlicher für uns als Gemeinde. Wo ist denn da die Würde von allen Menschen, die doch gleich ist? Ist es eigentlich nicht eher andersrum? Man müsste man sich nicht eher um die Menschen bemühen, die nicht mehr viel Zeit haben? Und bei den anderen könnte man sagen, ja gut, haben wir noch ein paar Jahre, wahrscheinlich statistisch, haben wir Vorsicht, da haben wir noch viel Zeit, die zu erreichen. Nun, beides ist Blödsinn. Es macht überhaupt keinen Sinn, die Generationen gegeneinander auszuspielen. Aber ihr versteht, was ich meine. Die Würde des Menschen, wir sagen ganz schnell, ja, die ist unantastbar. Und dann denken wir doch ganz oft in Kategorien, teilen die Menschen ein, der ist wichtig, der ist nicht so wichtig, der hat mehr Würde, würden wir so nicht sagen. Aber ich frage mich, ob ich nicht auch manchmal so unterwegs bin, dass ich Menschen in ein Raster stecke. Und da muss ich mir wieder sagen, Augenblick mal, jeder Mensch ist gleich würdig vor Gott. Ich möchte Generationen nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir sollten es verstehen, gerade in der Gemeinde, als unterschiedliche Generationen gemeinsam zu wachsen, gemeinsam zusammenzuleben. Aber das ist wichtig. Wie gehen wir denn jetzt miteinander um? Das hast du heute Morgen auch schon angesprochen. Unser Umgang miteinander, das hat was zu tun, ob wir in dem anderen das Ebenbild Gottes sehen, ob wir den anderen als würdevoll betrachten oder eben nicht. Wie gehen wir mit den Generationen oder zwischen den Generationen um? Wie gehen wir zwischen den Nationen miteinander um? Wo es auch manchmal ein bisschen anstrengend ist und wo man dasselbe sagt und was anderes meint, weil man einen unterschiedlichen kulturellen Hintergrund hat, wo es auch anstrengend wird. Die Gemeinde ist doch der Schmelztiegel schlechthin. Selbst in der Schule, da kommen zwar auch viele unterschiedliche Leute zusammen, aber es sind doch hauptsächlich jüngere Menschen. Aber hier in der Gemeinde, da haben wir alles an Generationen, an Nationen, an Bildungsstandards, an Reichtum, an Armut, an Gesundheit, an Krankheit, alles trifft sich in der Gemeinde. Es ist der Ort, wo wir das einüben können, wie wir miteinander würdevoll umgehen. Und deshalb achten wir auch, das habe ich vorhin schon anklingen lassen, das ungeborene Leben. Und ich mache jetzt mal einen ganz kurzen Exkurs in unsere aktuelle Welt, die einen ganz, ganz tiefgreifenden Wandel erlebt. Und uns ist, glaube ich, nicht bewusst, wie tief dieser Wandel eigentlich geht. Wir unterscheiden heute zwischen dem biologischen Geschlecht, zwischen Sex und zwischen dem gesellschaftlichen Geschlecht, zwischen Gender. Und das geht mir heute nicht um Gendern, ja oder nein, und ist das eine komplizierte Sprache. Das ist nicht mein Punkt. Es geht mir um etwas anderes. Das Ziel unserer oder vieler Menschen in der Gesellschaft ist heute, dass wir diese Heteronormativität, also diese meist vorliegende Zweigeschlechtlichkeit, überwinden. dass das überwunden wird. Bei Gender gibt es nämlich andere Möglichkeiten. Und das bedeutet, wir haben hier einen Dualismus. Körper und mein Geist oder mein Inneres. Und viele Menschen unterscheiden hier. Die sagen heutzutage, mein Körper ist nicht meine Person. Was ich fühle und als was oder wer ich mich identifiziere, ist wichtiger als biologische Tatsachen. Das ist uralt. Das war schon bei Platon so. Platon, der alte Philosoph, hat schon gesagt, ja, es gibt den Körper und es gibt den Geist. Der Geist ist wichtiger. Der Körper wird irgendwann sterben und so, der stört uns eigentlich sowieso nur, den muss man bezwingen, den muss man klein halten. Das Wichtigste ist doch der Geist, wie wir sind. Und dann stellt sich natürlich hier die Frage, wer bekommt denn jetzt die Würde? Der Körper oder die Person? Und wenn die Antwort ist, ja, die Person bekommt die Würde, nicht der Körper, dann ist es ganz leicht auch zu sagen, na gut, dann ist ungeborenes Leben, hat keine Würde. Denn dieses ungeborene Leben ist sich ja seiner selbst noch gar nicht bewusst. Es ist Leben, ganz klar, aber es ist keine Person. Oder wenn Menschen alt werden, vergessen haben, wer sie sind, sich ihrer selbst nicht mehr bewusst sind, dann haben sie ja keine Persönlichkeit mehr. Ist ja die Persönlichkeit weg, ist nur noch der Körper da. Hat der noch Würde dann? Und wir merken gerade, wie schief das Ganze werden kann. Diese Art der Argumentation. Das ist eigentlich altes Denken, was wieder ganz neu jetzt in unserer Gesellschaft aufpoppt. Wie gehen wir miteinander um? Unsere Planken, unsere Werte, und wir reden ja jetzt gerade über Werte, die sind in unserer Gesellschaft so fundamental, so tiefgreifend schief geworden, dass wir uns ernsthaft darüber Gedanken machen müssen, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Werte sprechen, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Würde sprechen. An diesem Punkt, diese Unterscheidung zwischen mein Körper und meine Person, also ich identifiziere mich als Person, so nehme ich mich wahr und das andere ist mein Körper, da hat die Bibel ein anderes Menschenbild tatsächlich und das wissen viele Christen auch nicht. Die Bibel bezeichnet den Menschen als eine Einheit von Geist, Seele und Leib. Deswegen gibt es auch eine leibliche Auferstehung von den Toten. Manchmal denken wir so, ja, wenn wir auferstehen, der Körper, der ist ja verrottet, das war's dann und wir werden so irgendwie als so vielleicht so Lichter im Universum dann sein oder im Himmel sein, so als Seelen herumschweben. Nein, die Bibel spricht davon, dass wir einen Auferstehungsleib bekommen werden. Also wir werden auch in der Ewigkeit auch ein Leib sein. Und Leib, Seele und Geist, also Geist ist das, womit wir mit Gott in Verbindung stehen, Seele ist unsere Gefühlswelt, unsere Emotionen. All das gehört zusammen. All das macht uns als Menschen aus und all das hat laut Bibel Würde, denn all das ist Gott ebenbildlich. Das ist ein fundamentaler, ganz grundlegender Unterschied zu dem, was heute oder auch schon vor über 3000 Jahren von Platon gelehrt wurde. Wenn wir uns diese Werte also formuliert haben oder durchlesen, dann ist das mehr als nur ein netter Satz. Das heißt nicht, ja, lasst uns doch alle ein bisschen freundlicher sein. Lasst uns doch alle uns wirklich lieb haben, das ist doch viel schöner. Dieser Satz, dass jeder Mensch, und zwar von Anfang bis Ende, eine Würde von Gott verliehen bekommen hat, ist eigentlich mittlerweile sowohl gesellschaftlicher als auch politischer Sprengstoff, den wir da haben. Was für ein Menschenbild hast du? Die Gottesebenbildlichkeit begründet die Würde des Menschen. Kann jetzt diese Würde auch verloren gehen? Durch Sünde. Wir sollen ja eigentlich Gott widerspiegeln durch das, was wir tun. Aber wir leben nun mal in einer sündigen Welt. Wir sind sündig. Das heißt, wir sind von Gott getrennt. Oder wir haben uns von Gott entfremdet. Wir haben uns von Gott entfernt. Wir sind immer weiter von unserem Vorbild weggerückt. Immer weiter weg. Das war mal der ursprüngliche Plan Gottes. Und wo stehen wir heute? Ganz woanders. Haben wir jetzt auch unsere Würde verloren? Wir sagen ja auch manchmal, wenn wir in Zeitungskommentaren lesen, dass ein Mensch ein Kind entführt hat, missbraucht hat, dieser Mensch, hat keine Würde, der hat das Recht auf Leben verwirkt. Und selbst Jesus scheint das ja zu sagen. Ja, wir lesen, und wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einem von diesen Geringen, gering geachteten, die an mich glauben, zu Fall bringt, der käme noch gut weg, wenn man ihm einen Mühlstein um den Hals hängen und ihn damit in der Tiefe des Meeres versenken würde. Kann Würde, Menschenwürde verloren gehen? Kann sie zerstört werden? Ich würde sagen, nicht zerstört, aber verdunkelt und entstellt. Mit Aussicht auf Wiederherstellung durch Jesus Christus. Ich glaube, das ist der Punkt. Die Würde des Menschen wird täglich angetastet. In Kriegen, in unserer Gesellschaft, wenn wir Mobbing erleben, in der Schule, in der Arbeit, wenn Straftaten begangen werden an anderen Menschen. Wir tasten immer die Würde von Menschen an. Und schauen wir uns an, wie es in unserer Gesellschaft aussieht, wie es in unserer Welt aussieht, dann erkennen wir alle, wir achten überhaupt nicht die Würde des Gegenseitigen, des Anderen. Das wird überhaupt nicht geachtet. Es geht um mich, meiner, mir, wie auch immer. Das liegt daran, dass wir uns alle so weit von Gott entfernt haben, von unserem Ursprung entfernt haben, dass wir gar nicht mehr wissen, wer wir eigentlich sind und was wir eigentlich widerspiegeln sollen. Unsere Gedanken sind sowas von überhaupt nicht mehr Gottes Gedanken. Wir sind meilenweit davon entfernt. Unsere Taten spiegeln den Charakter Gottes nicht mehr wider. Aber der Herrschaftsauftrag an die Menschen über diese Schöpfung bleibt bestehen. Gott ist der Schöpfer der Schöpfung, des Universums, auch des Menschen, auch unserer Würde. Und er ist auch der Erhalter der Schöpfung. Das heißt, er erhält die Schöpfung. In Kolosser 1, Vers 16 lesen wir, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Und er steht über allem. Und das ganze Weltall hat in ihm seinen Bestand. Auch wenn die Schöpfung in vielen Bereichen kaputt gegangen ist, sich von Gott entfernt hat, erhält Gott seine Schöpfung. Und damit erhält er auch die Würde des Menschen. Er ist der Erhalter unserer Würde, egal wie wir uns vielleicht auch manchmal würdelos verhalten. Gleichzeitig gilt aber, was wir in Epheser 4 lesen, der Verstand oder ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sie ihr Herz gegenüber Gott verschlossen haben. Wir haben uns von unserem Ursprungsbild entfernt. Und wir spiegeln das nicht mehr gut wider. Jakobus macht sich Gedanken über unsere Zunge. Da sagt er, die Zunge, das ist ein ganz schwieriges Körperorgan, da machen wir zwar auch nette Sachen, aber auch ganz, ganz schlimme Sachen. Und in Jakobus 3 schreibt er ab Vers 8, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Auch heute noch. Da wird überhaupt nicht deutlich, dass wir irgendetwas an dieser Ebenbildlichkeit scheinbar verloren hätten, trotz all unserer Sünde, trotz unseres schlimmen Verhaltens. Die Ebenbildlichkeit und damit auch die Würde erhält Gott. Er ist der Erhalter der Schöpfung. Auch wenn wir getrennt sind von Gott, auch wenn wir schlimme Dinge tun. Jeder Mensch hat trotzdem eine Würde. Sie ist angekratzt, sie ist verdunkelt, sie ist beschädigt, möglicherweise ja. Aber Gott möchte das wiederherstellen. Gott möchte uns wieder an sein Herz ziehen. Er will wieder, dass wir ihn widerspiegeln können. Und ich glaube, wenn wir in die Nähe von Gott rücken, wir finden Identität, wir finden Annahme, wir finden Vergebung, wir finden Würde. Wir finden Ruhe in Gott, egal was um uns herum passiert. Und weil jeder Mensch Würde hat, egal was er tut, behandeln wir auch jeden Menschen würdevoll, mit Respekt. Ich habe kurz vorhin darüber gesprochen, ob Wert und Würde das Gleiche sind. Ihr kennt ja wahrscheinlich so moderne Kunst oder moderne Bilder. Und ganz ehrlich, wenn ich manchmal so moderne Kunst sehe, dann denke ich mir, kann ich auch. Überhaupt kein Problem. Ein paar Striche hin, ein bisschen Farbe raufklecksen, fertig. Das Blöde ist nur, keiner bezahlt für meine Bilder. Also wäre ich reich jetzt. Macht aber keiner. Wenn ich dann so höre, dass so ein Picasso dann wieder mal für mehrere Millionen den Besitzer gewechselt hat, dann frage ich mich manchmal, warum? Warum gerade diese paar Farbkleckse? Warum zahlt einer Million dafür? Ja, weil einer bereit ist, das zu zahlen. Der Wert dieses Bildes bemisst sich daran, was jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Wenn alle Welt sagen würde, Picasso, boah, 10 Euro, mehr gebe ich dafür nicht aus. Wenn das alle Menschen sagen, dann ist der Picasso halt nur 10 Euro wert. Aber wenn die Menschen bereit sind, Millionen dafür zu bezahlen, dann sind sie auch Millionen wert. Was ist ein Menschenleben wert? Der Mensch, der von Gott nichts wissen will, der sich von Gott entfernt hat, der gegen Gott rebelliert, was ist dieser Mensch wert, der seine Gebote nicht hält? Gott hat für uns Menschen den höchsten Preis bezahlt, den man sich überhaupt vorstellen kann. Das Allergrößte, das Wichtigste. Er gab seinen Sohn Jesus in den Tod. Sein Leben für unser Leben. Das ist unser Wert. Das bestimmt, wie wertvoll wir sind. Und Gott hat diesen Preis nicht an den Satan bezahlt. Ja, wir sagen ja manchmal, er hat uns von der Sünde losgekauft und wir denken, ja, er hat uns vom Satan losgekauft. Wir waren einst in Satans Macht und jetzt hat Gott uns von Satan losgekauft. Satan hat so mit Gott verhandelt. Und sagt, ah, du willst die Menschen zurückhaben? Ja, lass mal rüberwachsen. Was kannst du denn so anbieten? Nicht Satan bestimmt unseren Preis, sondern Gott hat den Preis festgelegt und hat ihn gleich selber bezahlt. Meinen Wert bekomme ich nicht davon, was Satan für mich verlangt, sondern was Gott für mich bezahlt hat. Das ist mein Wert. Und diesen Preis hat er für jeden Menschen bezahlt. Gott legt diesen unfassbar hohen Preis für jeden ungläubigen Menschen fest. Menschen, die Gott nicht kennen. Für die geht er in den Tod. Für uns ging er in den Tod, denn wir alle waren mal an dem Punkt, wo wir Gott nicht erkannt haben. Würde hat also nichts damit zu tun, dass wir alles richtig machen, dass wir gute Christen sind, dass wir perfekt sind. Und deswegen haben wir auch geschrieben, wir begreifen uns als eine Gemeinschaft von unvollkommenen Menschen. In Römer 2, Vers 1, da spricht der Apostel Paulus, der hat vorher einen ganzen Katalog von Sünden aufgezählt und dann sagt er, denn wer du auch bist, indem du über einen anderen Menschen zu Gericht sitzt, sprichst du dir selbst das Gericht oder das Urteil, weil du genau dasselbe tust, wie der, zu dessen Richter du dich machst. Boah, das ist unverschämt, oder? Also wenn ihr mal lest, was der für einen Sündenkatalog vorher aufführt, und dann behauptet Paulus, ich würde genau das Gleiche machen. Ich so, stimmt gar nicht. Ich bin eigentlich ein guter Mensch. Lass mal ehrlich machen. Irgendwo in dem Bereich bin ich drin. Sag mal ganz ehrlich, bist du so perfekt, wie alle Menschen meinen? Wir sind alle unperfekte, unvollkommene Menschen. Und das dürfen wir auch ganz ehrlich zugeben. Wir feiern nicht unsere Fehler, das ist schon klar. Wir feiern auch nicht unsere Sünde. Aber wir können das zugeben. Wir können uns ein bisschen ehrlich machen. Paulus hat mal gesagt, wir sollen einander unsere Sünden bekennen. Ich glaube nicht, dass er meinte, wir sollen jedem zu jeder Zeit alles sagen, was wir falsch gemacht haben. Es geht einfach nur darum, dass wir transparent sind und ehrlich sind und aufhören, wahnsinnig schöne christliche Fassaden aufzubauen, dass die Menschen meinen, boah, der verhält sich wirklich würdevoll, der ist wertvoll, der ist ein toller Christ. Vergiss das. Lass uns ehrlich sein. Wir alle haben unsere Probleme, wir alle haben unsere Fehler, wir alle leben aus der Vergebung Gottes. Es ist zwar gut, Vorbilder zu haben, es ist gut, Leuten nachzueifern, zu sagen, ey, so wie der das macht, so will ich das auch machen. Aber manchmal, dann helfen mir solche Vorbilder überhaupt nicht, weil ich irgendwie denke, schaffe ich sowieso nie. Der ist so heilig, da komme ich ja nie hin. Und manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, ein Pastor, der mir auch mal ehrlich sagt, was er alles in der Bibel nicht versteht, der hilft manchmal mehr als ein Pastor, der alles weiß oder der behauptet, alles zu wissen. Ich brauche manchmal Leute, wo ich merke, das sind noch Menschen. Die haben auch ihre Fehler. Und dann interessiert mich, wie gehen die mit ihren Fehlern um? Was machen die, wenn die mal so richtig den Karren an die Wand gefahren haben? So richtig, ich sage es mal ganz normal, wie wir alle sprechen, wenn haben so richtig Scheiße gebaut. Und was macht er dann? Wie geht er damit um? Das hilft mir und das hilft uns allen. Lasst uns ehrlich voneinander sein. Jeder Mensch hat Würde. Aber keiner von uns ist perfekt. Wem viel vergeben wurde, der kann auch viel vergeben. Ich fasse zusammen. Keiner von uns ist perfekt, wir sind alle Sünder. Aber wenn wir um Vergebung gebeten haben, dann können wir froh und dankbar sein. Wir alle
haben eine Würde von Gott bekommen, weil wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Und deswegen dürfen wir uns gegenseitig würdevoll und wertschätzend behandeln. Und das können wir ganz praktisch tun. Man hat mal große Worte, Würde, Wert. Wir können uns gegenseitig wertschätzen, zum Beispiel indem wir uns bedanken. Ich kann mich zum Beispiel beim Lobpreisleiter und beim Lobpreisteam bedanken. Danke, dass ihr euch vorbereitet habt. Danke, dass ihr euch Mühe gegeben habt, dass ihr uns in den Lobpreis führen wolltet. Danke, dass ihr Zeit investiert habt. Ich schätze das. Ich gebe euch Wertschätzung. Ich kann mich bedanken beim Kindergottesdienst-Team. Ey, da sind Menschen, die investieren ihre Zeit und ihre Nerven in unsere Kinder. Ich kann sagen, danke, dass du das tust. Ich möchte euch ermutigen, heute nach dem Gottesdienst hier durch die Gemeinde zu gehen, die Leute anzugucken und mal so zu scannen, wen könnte ich heute wertschätzen? Und da gibt es vielleicht nicht nur eine Person, vielleicht gibt es sogar mehrere. Wen könnte ich heute Wertschätzung geben? Und das Ganze nicht nur, das mache ich mal so, ist irgendwie ein cooles Erlebnis, ein schönes Experiment oder so eine Person vielleicht, sondern lasst uns das doch mal zu einem Lebensstil werden. Dass du immer wieder fragst, wie kann ich anderen Menschen Wert geben, weil sie wertvoll sind, von Gott gemacht. Wie kann ich mich so verhalten, dass ich das ausdrücke, du bist wertvoll. Du bist für mich wertvoll, du bist würdevoll, weil Gott dich so geschaffen hat. Ich möchte jeden Tag andere Menschen wertschätzen, weil Gott mir Wert und Würde gegeben hat. Amen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Das Lobpreisteam kommt nach vorne und ich möchte beten. Herr Jesus Christus, du bist unser Schöpfer, durch dich wurde alles geschaffen, auch ich, auch wir. Wir wurden geschaffen durch dich. Und Jesus, manchmal kann ich selber nicht begreifen, dass ich als Ebenbild von dir, von Gott geschaffen wurde. Das ist mir, wie der Psalmist sagt, zu hoch. Diese Gedanken sind mir zu hoch. Das kann ich nicht begreifen, ich kann das annehmen. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass alle meine Geschwister dein Ebenbild sind. Danke, dass meine Nachbarn dein Ebenbild sind, dass die Menschen in der Stadt, mit denen ich zu tun habe, dein Ebenbild sind. Und sie alle haben von dir Würde bekommen. So danke ich dir dafür. Hilf mir, dass ich das sehen kann, dass ich das verstehen kann. Und Jesus, hilf mir, dass ich andere Menschen respektvoll und würdevoll behandeln kann, weil ich damit letztendlich dir Ehre gebe, weil sie deine Geschöpfe sind. Und Jesus, ich möchte dir Ehre machen. Ich möchte dir Ehre geben. Ich möchte andere Menschen wertschätzen. Danke für meine Geschwister. Danke für Menschen, die mich ausgebildet haben. Danke für Menschen, die mich begleitet haben. Danke für Menschen, die mich auch kritisiert haben. Danke für die Menschen, die mir ihre Meinung sagen, die mir helfen. Danke für Menschen, die mich unterstützen, wenn ich selber nicht weiter kann, wenn ich selber nicht gehen kann, wenn ich es selber nicht allein schaffe. Danke, dass wir uns gegenseitig haben. Danke für diese Gemeinde. Danke für unsere Gemeinden im Netzwerk. Danke für unseren Platz hier in dieser Stadt. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen erfüllst, dass du dieses Wort lebendig machst und dass wir nicht nur von Würde reden oder denken, sondern dass wir uns entsprechend verhalten. Dass das den Umgang in unserer Gemeinde prägt und verändert. Dass wir gegenseitig uns respektieren, liebevoll behandeln, Wertschätzung entgegenbringen, weil du alles bezahlt hast, den höchsten Wert jedem von uns gegeben hast. Jesus, ich danke dir für deine Liebe zu mir und zu uns allen. Amen. Amen.